Heute im Uplink reden wir über Nougat und sagen Googles neuem Messenger kurz Hallo. Dann geht es richtig schön um Metal, allerdings nicht das, was ihr erwartet. Und zum Schluss gehen wir mit Hartmut auf die Jagd nach dem verlorenen analogen Audiosignal. Bis gleich.
CT-Uplink.
Ja, hallo zu einer neuen Ausgabe vom CT-Uplink. Wir reden heute nochmal über das grüne Heft und mit dabei sind, wo fange ich an? Bei dir fange ich heute an.
Benjamin Kraft aus dem Hardware-Ressort.
Alexander Spier aus dem Mobilressort.
Und Hartmut Gieselmann aus dem Ressort Software und Medien.
Und ich bin übrigens Volker Zoter, auch aus dem Ressort, aus dem Hartmut ist. Ja, wir wollen anfangen zu sprechen über Nougat. Also soll eigentlich heißen über Android 7. Mhm. Ja, Android 7. Hast du dir angeguckt? Hast du ausprobiert?
Genau.
Ist
also
gut?
Ja. Also ich bin tatsächlich, ich bin sehr angetan. Also klar, ich meine, ich benutze relativ häufig Android und so, aber das ist halt so, das ist noch einfach nochmal runder geworden. Das ist einfach so dieses, wo man sagt, ja, okay, das ist der Schritt nach, also das ist einfach ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, den Google gemacht hat. Und es sind halt so Detailverbesserungen meistens, aber die funktionieren einfach. Und das ist im Gegensatz zu den letzten Versionen, wo man gesagt hat, ja, okay, das ist ganz cool und ihr habt sehr viel geändert dort dran, aber ja, so richtig rund läuft es noch nicht. Und hier habe ich so das Gefühl, es läuft halt einfach rund. Ne?
Das heißt, das ist jetzt ein runderes Android 6 oder gibt es irgendwelche speziellen Sachen, wo du sagst, das ist jetzt was, was also, deutlich eine Änderung macht oder eine deutliche Verbesserung bringt?
Also früher hätten sie es wahrscheinlich als 6.1 rausgebracht, inzwischen 7.0, aber es ist schon gerechtfertigt. Also die haben unter der Haube relativ viel gemacht, es gibt den neuen DOS-Modus, es gibt so ein paar Performance-Verbesserungen, es gibt jetzt auch die Unterstützung für die neue Grafikschnittstelle, dessen Name mir gerade entfallen ist. Vulkan, genau.
Genau. Da sprechen wir nachher noch ansatzweise drüber.
Und also auch so, die Optik hat sich nicht komplett geändert, aber es gibt so ein paar Teilverbesserungen im, in den Optionsmenü und so. Also deswegen, das ist einfach so ein bisschen, es ist gerade eigentlich ein 6.1 oder 6.5 vielleicht, aber okay, die haben es halt 7.0 genannt, weil es einfach schöner klingt. Ne?
Wir müssen ja ein bisschen aufholen. Ne?
Genau.
iOS ist ja schon bei Version 10 angelangt. Aus, ne? Darf man sich ja nicht komplett abhängen lassen, oder? Ist ja sonst ein bisschen traurig.
Genau. Naja, also man merkt auch schon ein bisschen, klar, also iOS ist immer noch so das bisschen das Vorbild. Man versucht so ein bisschen dieses gestreamlinete, wo es einfach so ein bisschen einfach eine einheitliche Nutzererfahrung ist, wo man eben nicht denkt, ah, wo war das nochmal und das ist jetzt wieder ganz anders, sondern man versucht das immer mehr zu vereinheitlichen. Das merkt man schon auf jeden Fall.
Okay, das heißt, gibt es immer noch diese Probleme eigentlich mit dem, oder sagen wir andersrum, bei Android 6 war ja ganz großer, wichtiger neuer Punkt diese Geschichte, dass man mehr über die Rechte der Apps aufgeklärt wurde und das besser kontrollieren kann. Haben die daran noch was weitergemacht oder ist das jetzt durch und es ist noch genauso, wenn man sagt, okay, ich habe ein Android 6-Telefon, kann ich mir vorstellen, ist bei Android 7 noch genauso zu handhaben?
Also das ist immer noch genauso zu handhaben, es ist immer noch genauso umständlich, das heißt, man muss in die Einstellung gehen, also man kriegt zwar die Abfrage vor natürlich, aber wenn man es wieder ändern will, muss man eben in die Einstellung gehen, da sich in die Untermenüs durchfummeln und so. Also das ist halt immer noch so, ne? Also da gibt es so ein paar Detailänderungen, ein bisschen bessere Anzeige, woher die Rechte kommen, worüber es installiert wurde, also ob es jetzt über den APK-Installer gemacht wurde oder ob es eben aus dem Play Store kommt, solche Geschichten, ja. Aber es ist leider immer noch nicht so, wo man sagt, okay, zeig mal alle Rechte an und dann schalt das hier ab und hier kann ich es abschalten. So ist es leider noch nicht, ne? Aber so, das sind so die Detailveränderungen, wo man hofft, dass es nochmal kommt. Ich glaube, da wird auch noch dran gearbeitet irgendwann, aber merkt schon, okay, daran haben sie ja halt nichts mehr geändert. Das ist erstmal da und es funktioniert und man macht da jetzt nicht mehr so viel dran. Ne?
Okay.
Kann man das denn auf allen alten Android-Handys einfach installieren oder auf welchen läuft das Ganze und auf welchen läuft es nicht?
So, das ist ja das alte Android-Dilemma und das ist leider immer noch so. Also hier das Nexus 5 zum Beispiel kriegt es schon nicht mehr. Das ist halt jetzt über 2 Jahre alt und dann sagt Google, nö, gibt es nicht mehr.
Schade.
Und das ist ja noch die Nexus-Geräte, die sie immer relativ pünktlich bekommen. Ne? Also
bei den, ja auch die eigene. Ne?
Genau. Ja. So. Und bei den Geräten jetzt so von den Fremdherstellern ist es halt sehr schwierig. Also es gibt, es wird natürlich die Top-Geräte werden es bekommen. Vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht auch in 2 Monaten, aber eben nicht zeitnah jetzt wie die Nexus-Geräte und teilweise bekommen sie es halt überhaupt nicht, weil es gibt Probleme mit Treibern oder es gibt das da die Probleme und so. Und das ist halt immer noch so, das ist halt immer das große Android-Problem. Nicht jedes Gerät bekommt die neue Version.
Das heißt, wer jetzt ein Samsung S6 ist, glaube ich, das, was aktuell noch funktioniert irgendwie, das Neueste. Wer das hat, der muss erstmal auf das Samsung-Update dann warten oder kann er direkt zu Google gehen und sich das runterladen.
Nee, genau. Nee. Also das kommt vom Hersteller wie gehabt und man muss immer noch warten, bis es kommt. Okay. Google hat ein paar Verbesserungen reingebaut, wo es theoretisch schneller gehen könnte, aber eigentlich betrifft das nur neue Geräte. Also wirklich so ist dieses nahtlose Update und solche Geschichten. Und das kommt halt doch erst mit den neuen Geräten, wo dann Android 7 Pro installiert ist. Ne? Also es gibt das LG V20, das ist das erste Gerät nicht von Google, was das dann schon Android 7 hat. Mhm. Gibt es hierzulande nicht, kommt auch erst wirklich dann richtig raus in so einem halben Monat und einem Monat so.
Und erst die neuen können dann auch von Vulkan dann profitieren.
Das nicht, also sagen wir so, mit Android 7 schon. Also wenn Android 7 drauf ist, dann können die auch von Vulkan profitieren. Wenn der Treiber es unterstützt. Und das ist auch so ein großes Problem. Wenn der Treiber, wenn die keinen passenden Treiber haben, dann gibt es erstens wahrscheinlich gar kein Android 7.0. Und wenn es ein Android 7.0 gibt, dann läuft dann halt Vulkan nicht. Ne? Das ist dann halt leider so ein Nachteil.
Gibt es denn schon Daydream, die VR-Anwendung?
Nö. Hör mal, du nimmst mir die Frage weg. Ja, das war gemein. Egal, nee, die Frage hätte ich jetzt gerade auch noch stellen wollen.
Nee, insofern. Also, gibt es leider nicht. Kann sein, dass es in den nächsten, im Oktober, Anfang Oktober kommt, wenn Google seine Präsentation macht, dass sie da jetzt zu Daydream was sagen. Aber im Moment, die Unterstützung ist, also die Voraussetzungen sind da, aber es ist einfach noch nicht fertig, noch nichts Konkretes angesagt. Ne?
Ja, wir hoffen, dass das jetzt dann Anfang Oktober mit den neuen, wie heißen sie dann?
Die Pixel wahrscheinlich,
ja. Pixel, Nexen, Pexen, also, Hexen. Also der Kollege hat sich da einen sehr schönen Spaß draus gemacht, letztens wegen der ganzen Worte, die sie sich da ausgedacht haben.
Ja.
Du hast ja aber auch neben Android 7 hast du dir auch iOS 10 angeguckt. Würdest du da jetzt sagen, die nähern sich so sehr an, dass man irgendwie fast Wahlfreiheit hat? Oder gibt es da immer noch große Unterschiede, weswegen man sagen sollte, oh nee, bleib da lieber bei Google aus bestimmten Gründen oder lieber zu iOS?
Sag mal, wer sich an ein bestimmtes Ökosystem gewöhnt hat, der wird lieber das weiterhin benutzen. Aber die Funktionen sind inzwischen so ähnlich, auch die ganzen, also die Widgets zum Beispiel, iOS 10 jetzt zum Beispiel, kann man natürlich mit den Widgets vergleichen, die es bei Android gibt, auch wenn die Funktionsweise ein bisschen anders ist. Also die Grundfunktionen sind gleich. Es gibt halt so ein paar nette Zusatzfeatures, die eben Android nur Android hat. Die Schnelleinstellungen zum Beispiel sind einfach sympathischer, dass man da eben jetzt mehr Informationen in diesen Schnelleinstellungen bekommt. Andererseits hat zum Beispiel die iOS eben immer noch die bessere Rechteverwaltung, hat immer noch einen Kindermodus, den Android überhaupt noch nicht drin hat und auch scheinbar nicht bekommen wird. Ja, und das ist halt so Sachen, wenn man da bestimmte Sachen haben will, dann muss man eben weiter dieses System benutzen. Aber so von der grundsätzlichen Funktionalität her, also ich will Apps haben und will einfach ein normales Smartphone haben, dann ist der Unterschied nicht mehr so groß. Ne? Das ist einfach nur noch Nuancen, wo man sagt, ja, okay, das gefällt mir jetzt nicht so gut, aber es ist benutzbar. Ne? Und das ist jeweils auch hin und her so ein bisschen Geschmackssache inzwischen. Also ich würde jetzt nicht eins bevorzugen, ich würde sagen, ja, ich komme mit beiden gut zurecht. Die haben beide die Funktionen, die ich brauche, auf jeden Fall.
Da fällt mir eine Änderung, ist ja unter anderem bei dem iOS gewesen, dass sie jetzt in dem iMessage, ne, haben sie, glaube ich, einen eigenen Store eingebaut, da kannst du jetzt Emojis und so einen Kram kaufen. Das bringt total direkt die Überleitung, nämlich zu dem, was ich noch sagen wollte. Bei Google ist das Allo, der neue Messenger, also er ist jetzt gerade ja erst rausgekommen, nicht mit integriert im System. Die haben den unabhängig davon gemacht.
Genau. Ist leider so ein bisschen, da merkt man eben doch noch dieses Messenger-Problem bei Google. Die haben inzwischen 3-4 Messenger, die alle so irgendwie parallel laufen und der bringt jetzt Funktionen mit, den attraktiver machen soll. Halt Google Assistant halt ist da halt integriert. Das ist ja wirklich ein großes Merkmal und es gibt diese ganzen Spielereien, die bei iMessage eben auch gibt, so mit Stickern und so weiter. Aber es ist einfach nicht ins System integriert. Man hat immer noch man muss eine extra App starten. Gut. Ist Geschmackssache, klar, man kann ja sagen, okay, ich rüste es nach, sonst nutze ich halt SMS oder Hangouts, aber im Prinzip ist es immer noch so eine, es ist schön, es ist cool, der kann mehr, aber jetzt müssen alle wieder umsteigen auf das Allo. Ne?
Aber er ist auch ein bisschen gruselig, ne? Also beziehungsweise, ich habe ihn heute Morgen installiert, wollte ihn ausprobieren, gut, der Assistant ist eh noch Englisch im Moment.
Der ist zumindest Beta, der ist Englisch.
Genau. Und will direkt ganz viele Sachen von mir. Ne?
Aber also
zum Beispiel hat er fragt ja, aber es ist schon so ein bisschen, was kann man hier vielleicht nochmal,
Man merkt es halt, die brauchen halt die Rechte und es ist nett, dass sie jetzt immer fragen und sie sich einfach nehmen.
Kann man das lesen? Johannes, das musst du sagen. Ich kann nur sagen, dass das Bild da ist. Also das ist halt ganz nett irgendwie, ne? Also hier, hi Doc Z und so weiter. I'm your Google Assistant, I can help. Ganz nett. Okay, habe ich gesagt, go on. Und dann sagt er, I can give you better answers if I know your device location. Ah ja, klar, logisch. Ne? Er will mir natürlich Angebote machen und Tipps geben. Tap continue to give me access. Ne? Und das ist dann, da geht's dann halt los. Mhm. Und ich habe da jetzt quasi die Wahl, entweder ich gebe mich, sage ich mal, komplett Google hin,
ja,
also wie das sonst schon bei den Diensten ist, oder ich möchte, dass es verschlüsselt und dann kann ich das Ding aber auch gar nicht gebrauchen.
Genau.
Oder also nicht sehr viel davon.
Das läuft halt alles über die Google-Server, also alles, er analysiert alles auf den Google-Servern, der Assistant läuft halt nicht auf dem Gerät, deswegen alle privaten Chats, die verschlüsselt sind, kann er nicht mitlesen. Und ist dann eben auch nicht verfügbar, genauso wie im System im Moment nicht verfügbar ist, weil halt Google Now ist immer noch der Standard, obwohl der Assistant eigentlich genau dasselbe machen soll und so, das ist halt alles noch ein bisschen, der ist noch, das ist halt das typische Google-Problem. Man hat dieselben Funktionen, aber man schafft es nicht, das alles so in ein einheitliches System zu packen. Man bringt es jetzt erstmal raus und jetzt entwickelt man erstmal weiter und ist erstmal eine Beta und das und das und das noch. Und hofft dann, dass es irgendwann eben auch alles vernünftig integriert ist. Und es auch, wenn ich sage, okay, schreib mir eine Message oder sag mir, wo ich bin, wo ich hier was essen kann, dass es im System ist und dass ich nicht im Chat schreibe, so, hallo, Google Assistant, wo kann ich denn hier das nächste Restaurant finden? Also Google selber kann es ja schon, aber das ist halt alles so Lösungen, die nebenher funktionieren.
Wobei, das könnte ja tatsächlich so eine Art Möglichkeit sein, so ein bisschen zumindest dieses Verschlüsselungs- und sag ich mal, ja, location-based Problem zu lösen. Man könnte ja sagen, okay, ich habe meinen verschlüsselten Chat und jetzt sage ich, und wenn ich jetzt aber diesen Google, sage ich mal, dass Google den Assistant als Bot ansprechen würde, dann könnte man sagen, okay, der eine Teil bleibt verschlüsselt, jetzt gehe ich aus der Verschlüsselung raus und danach geht es wieder ganz normal weiter.
Ja.
Aber so ist es ja so, dass ich im Moment, ich meine, wenn ich mit einem Freund, der Freundin oder was auch immer da gerade rumchatte, dann möchte ich das ja wahrscheinlich verschlüsselt haben. Und dann kommt ja diese Idee, wenn wir sagen, oh, lass uns doch ins Kino gehen und Google sagt dann, hey, oder würde gerne sagen, Kinokarten, hier, kann ich für dich buchen, drück auf den Knopf, das wäre praktisch. Mhm. Aber genau das funktioniert dann eigentlich nicht, weil man eben die Privatsphäre dann nicht mehr hat.
Genau.
Also da muss Google auch irgendwie nochmal, glaube ich, ein Stück weiterdenken, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, sie wollen nicht. Das Ziel ist wirklich, dir so ein System zu geben. Klar, die sagen auf Google Service alles sicher, das wird dann, also das, die Transport ist ja meines Wissens auch verschlüsselt. Nur eben Google selber kann mitlesen. Und das ist halt der Absicht, dass die immer alles wissen und die immer direkt die Antworten geben, die du theoretisch jetzt haben könntest. Die Fragen, die du haben könntest, beantwortet dir direkt. Ne? Apple geht ja in die gleiche Richtung und die haben einfach einen anderen Ansatz. Und Google will das einfach nicht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie das da groß ändern werden.
Na, bei Google habe ich das Gefühl, die wollen ganz viel, aber ganz viel Verschiedenes. Wie gesagt, die haben Google Now, die haben Now on Tap, gibt es ja auch irgendwie immer noch nicht so wirklich, auch nicht hier. Dann haben sie jetzt Allo und keine Ahnung, was sie dann, ja gut, die separate SMS-App. Ich weiß nicht, also irgendwie haben die auch kein Glück damit, oder? Also glaubst du da an große Erfolgschancen oder ist das mehr so eine Technikstudie?
Also erstens ist es ein Vorreiter für das Google Assistant, den es ja halt dann wahrscheinlich als eigenes Gerät gibt, der die Google Now ersetzen wird und so. Und deswegen ist das einfach schon mit drin. Das ist einfach jetzt zum Ausprobieren, damit er es auch lernt, das System. Das System soll ja lernen, das soll ja deine Verhaltensweisen lernen. Und deswegen ist es halt schon mit drin. Und wenn es einmal funktioniert, dann stört sich auch nicht, weil das immer im richtigen Moment die Fragen stellen kann. Also zumindest die Theorie ist das, ne?
Mal sehen.
Ja? Und ich glaube, das ist schon die Absicht von Google, das jetzt so als Hauptteil zu nehmen. Und wer jetzt Hangouts geht, dann sind wir ein bisschen Richtung Business vielleicht. Und der SMS-Messenger ist für die gar nicht wollen, dass Google mitliest. Die haben halt für jeden was da. Es funktioniert nur nicht alles so gut, dass es irgendwie richtig integriert ist, sondern man muss sich bewusst dafür entscheiden, die App runterladen und so. Also von daher, ich glaube, Google wird schon Erfolg damit haben, weil sie es einfach vorinstallieren können. Aber am Ende nutzen die Leute einfach WhatsApp. Und dann ist es einfach egal, weil WhatsApp zwar auch sagen wir, bestimmte Sachen macht, aber eben nicht so Eintritt in die Privatsphäre. Ne?
Wie viel Messenger hast du auf deinem Smartphone?
Ja, also ich habe jetzt so 5, 6, aber ich benutze halt im Endeffekt den WhatsApp und dann der Facebook Messenger, weil mir irgendjemand den Facebook Messenger benutzt, und dann benutze ich ihn halt auch. Ich habe sie alle da drauf, aber benutze WhatsApp hauptsächlich, ne? Und Hangouts benutze ich zum Beispiel so gut wie gar nicht. Das ist für irgendwelche Gruppensachen ja, aber halt einfach selten. Ne? Und man merkt einfach, das, was die Leute benutzen, das ist das Wichtige. Und Allo muss erstmal die Nutzerbasis haben. Ne? Und das wird eigentlich, glaube ich, das große Problem, dass sie auf die Nutzerbasis hinkriegen müssen. Die Funktionen sind alle nur hilfreich, wenn wirklich auch alle benutzen. Und ansonsten ist es einfach den Leuten egal.
Ja.
Und haben sie das vielleicht auch gemacht, um am chinesischen Markt irgendwie mehr zu punkten?
Ja, also die ganze Sticker-Geschichte.
Ich weiß nicht, ob da WhatsApp in China so verbreitet ist wie hier in Europa oder in den USA.
Die nutzen ja ganz andere Sachen. Die nutzen, ich glaube, WeChat und also da gibt's die nutzen ganz andere Messenger, die funktionieren auch ganz anders. Da ist sehr viel mit diesen ganzen Sticker-Geschichten und da ist auch gar nicht wichtig, dass es verschlüsselt ist und so, sondern das ist einfach eine Sache, die weiß einfach alle benutzen, wird es einfach dort einfach viel stärker benutzt. Ne? WhatsApp spielt einfach keine Rolle und der Facebook Messenger und Google. Und deswegen, klar, und deswegen, diese Zusatzfunktionen spielen auch darauf an. Also du musst heute, das macht auch Apple mit dem iMessage, du musst einfach viel mehr Funktionen bieten, weil diese chinesischen und asiatischen Messenger, die dort genutzt werden, die haben einfach so viel, unfassbar viel Funktionen, die zwar uns überflüssig erscheinen, aber eben dort einfach sehr häufig genutzt werden. Und das will Google und Apple einfach nachliefern. damit sie eben dort die Nutzerbasis auch aufbauen.
Das ist, wenn man sich da die Screenshots von den Chats anguckt, das ist ganz lustig, da hat man gar nicht das Problem, dass man die chinesischen Schriftzeichen nicht kennt. Dazwischen, weil die zu 90% nur aus irgendwelchen Symbolen anderer Art bestehen. Da sind lauter Emojis drin, da sind immer so Comic-Zeug, Bang, Krach, Wumm irgendwie und irgendwelche Gesichter. Und dann denkst du, so kommunizieren die? Aber gut, und das ist halt wahrscheinlich so eine Art, sich mehr auszudrücken, was sie vielleicht sonst sehr zurückhalten.
Und deswegen, das wird einfach das sein, was Google will und das auch, was Apple will. Und die anderen Funktionen, diese Assistance-Funktion, das ist halt das, was eigentlich in Europa, diese Bots auch, die dann eben mitlaufen, einfach in Europa einfach oder in USA stärker gefragt sind. Nur ist halt alles so ein bisschen experimentell. Also von daher ist eben die Frage, wie gut wird sich durchsetzen, wie gut funktioniert es im Alltag. Schön, dass es geht. Das ist ein bisschen auch so die Technikstudien und das wird sich halt in 2-3 Jahren rausstellen, okay, was hat funktioniert und was hat sich durchgesetzt. Und wer kopiert jetzt von wem? Also ich meine, Google wird es ja Messenger nicht aufgeben, aber die werden vielleicht Sachen kopieren, die jetzt zum Beispiel Apple macht oder irgend jetzt ein Asien verbreiteter Messenger. Ne? Das wird einfach so kommen. Aufgeben werden sie natürlich nicht, weil es ist im Ökosystem integriert, wir bieten es und es ist schön, wenn die Leute unser System benutzen. Aber
ja, klar.
Naja, mal schauen.
Also. Du hast so schön gesagt, Technikstudie. Ne? Ja. Apropos Technikstudie, da würde ich glatt das Thema wechseln. Apropos Technikstudie. Du hast über Metal geschrieben, Benjamin, im Herbst.
Ich habe über Metal geschrieben.
Leider nicht über Thrash, Speed oder anderes Metal, sondern das Metal von Apple.
Genau.
Das heißt, Apple hat sich eine eigene neue Direct 3D X12 Version oder, Direct X12 müsste es noch heißen. Oder ist Direct 3D X12? Nee, das war eins zu viel. Das X war zu viel. Das X war eben zu viel. Egal. Beziehungsweise, Vulkan-Alternative.
Kann man auch in etwa so sagen. Es ist auch eine Low-Level-Schnittstelle, die also weniger als zum Beispiel OpenGL oder DirectX 11 abstrahiert und den Entwickler näher an die Hardware ranlässt. So ganz neu ist es nicht. Es kam sogar vor Vulkan raus, nämlich mit iOS 8. Also schon vor bald 2 Jahren.
Stimmt, ja, richtig. Wir reden schon länger drüber, aber so richtig abgehoben hatte es gefühlt noch nicht. Deswegen schreibst du auch jetzt darüber.
Geht auch, es kam jetzt halt, oder was heißt jetzt? Es kam vor einem Jahr für den Mac. Und jetzt geht es so richtig los, dass es interessant wird. Mit OS 10, 10, 11. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon Mac OS 10, 11 sagen muss. Die haben jetzt
bestimmt das Schema geändert. Bestimmt, muss man sagen. Man darf es wieder sagen, Mac OS.
Ja, auf jeden Fall ist es jetzt auch in Mac OS drin, seit 10, 11. Und soll über kurz oder lang OpenGL als Standardschnittstelle dort ablösen. Der Ansatz, wie gesagt, ist der gleiche, wie bei Vulkan, möglichst dicht an die Hardware den Entwickler ranlassen, damit Geschwindigkeit rausholen aus der gleichen Hardware. Apple verspricht, dass auf gleicher Grafik-Hardware allein durch den Einsatz von Metal statt OpenGL 50% mehr Leistung rauskommt. Das ist eine Ansage, haben wir auch ein bisschen nachgemessen. Kommt durchaus hin, manchmal sogar mehr. Wie bei den anderen 3D-Schnittstellen ist es so, es profitiert natürlich vor allem daran, wenn die CPU bislang gebremst hat und nicht, wenn die Grafikkarte am Limit läuft. Denn bis jetzt ist es so, die CPU muss unheimlich viel vorbereiten, muss diese Treiber-Sachen abarbeiten, Draw-Calls aufbereiten, zur Grafikkarte schicken und die dreht derweil Däumchen und wartet darauf, dass er was zu tun bekommt. Diesen Flaschenhals sollen diese neuen Schnittstellen Direct 3D 12, Vulkan und eben auch Metal angehen. Das klappt ganz gut. Noch gibt es leider nicht viele Metal-Spiele. Eins der ersten tatsächlich verfügbaren ist World of Warcraft, Klassiker. Ne? Mhm. Und da merkt man gerade in Full HD und auch noch sogar bis zu 4K, aber da dann weniger, durchaus einen Unterschied. Aber bei Full HD sind es dann auch schon mal, also ist die doppelte Framerate. Das geht richtig gut ab.
Und es ist jetzt aber erstmal nur für, also es ist quasi Mac-exklusiv oder Apple-exklusiv. Das gibt jetzt nicht, also die Metal-Schnittstelle kann sich nicht auf dem Windows-Rechner nutzen. Ne?
Kannst du nicht, nein. Das ist einer der großen Nachteile. Es ist Apple-exklusiv, läuft aber dann tatsächlich auf allem von der Apple Watch über alle iOS-Geräte und Apple TV bis hin zum Mac.
Also cool, Warcraft auf der
World of Warcraft Watch. Auf iPad Pro oder so. Ist
auf der Watch.
Oder auf der Watch. Na gut, aber
nur mal kurz warm gehen.
Da ist ja die blöde Interface, da komme ich ja nicht ran.
Naja, aber es wäre umso spaßiger.
Ja.
Das heißt, das ist Mac-only, beziehungsweise oder Apple-only passt ja in dem Falle dann tatsächlich. Inwieweit unterscheidet sich das denn tatsächlich? Also ich meine, wenn angenommen die Spieleprogrammierer sagen sich jetzt, ja super, wir wollten ja sowieso für Apple was machen. Es gab jetzt tatsächlich mehr Umsetzungen, oft waren die halt auf OpenGL-Basis.
Ja.
Und jetzt müssen sie dann, wie ist denn das, wenn sie schnell sein wollen, sollten sie Metal benutzen oder geht jetzt irgendwann OpenGL dann gar nicht mehr so richtig?
Na, OpenGL wird noch eine ganze Zeit lang implementiert sein müssen, weil natürlich die Leute auch weiterhin Sachen wie Photoshop benutzen wollen. Photoshop ist angewiesen auf OpenGL. Andere Programme sind genauso auf OpenGL angewiesen. Es wird sicherlich irgendwelche Wrapper geben, die dann auf Metal aufsetzen und OpenGL Draw Calls und Instruktionen sozusagen übersetzen. Es gibt gleich mehrere Antworten auf die Frage. Erstmal, ich überlege gerade. Schneller ist es, also schneller rauskommen wirst du nicht unbedingt mit Metal. Also wenn jemand jetzt, wir haben es bei XCOM gesehen, XCOM 2 kam zwar zeitgleich mit der Windows-Version raus, war aber grottenlahm. Und bis jetzt wissen wir nicht so richtig, woran es lag, aber es ist offenbar hauptsächlich flink übersetzt worden, aber nicht so, dass es schnell wurde für einen Mac. Da fallen noch ein paar andere Sachen mit dazu rein, die an Apple liegen. Die OpenGL-Implementierung, die Apple bis jetzt gepflegt hat, ist veraltet. Mhm. Aktuell ist Version 4.5 und Apple ist bei 4.1 stehen geblieben und implementiert zum Teil 4.2. Spannende Features kommen aber ab 4.3 dazu, Compute Shader, bestimmte Möglichkeiten auch in OpenGL die Draw Calls zusammenzufassen, eben diese mehr Performance aus der CPU rauszuholen und damit eben die Grafikkarte besser auszulasten. Mhm. Das hat aber Apple offenbar nicht für nötig gehalten, das noch weiter zu pflegen. Das Zweite ist, dass die Grafiktreiber bei Apple, weil sie von Apple kommen, auch relativ beschnitten sind. Also da ist es nicht wie bei Windows, du gehst zu Nvidia oder AMD, lädst den Treiber runter und dann ist alles dufte. Nur Nvidia bietet überhaupt Download-Treiber für macOS an und die sind ebenfalls relativ beschränkt. Zum Teil sind sie noch nicht mal schneller als die von Apple. Aber es bringt auch nichts, weil eben das zugrunde liegende OpenGL nicht auf dem Stand ist. Das heißt, du kannst einfach die Tricks überhaupt nicht ausnutzen, die OpenGL hergäbe. Zu der Frage, ob man schnellere Spiele mit Metal schreiben kann, auf jeden Fall. Und das ist noch nicht mal unbedingt ein großer Mehraufwand, denn wenn du eine der großen Spiele-Engines als Entwickler benutzt, also sagen wir Unity oder die Unreal Engine oder Crytek hat jetzt auch Metal Support angekündigt oder in Aussicht gestellt, wenn auch ohne Datum, dann ist es so, du bastelst halt dein Spiel, musst halt aufpassen, dass die Shader jetzt nicht super speziell auf eine Plattform zugeschnitten sind, musst gucken, dass deine Middleware für Physik und so weiter auch auf dem Mac läuft. Aber im Idealfall ist es so, du schreibst deine 3D-Engine und sagst, ich möchte es jetzt ausgeben für den Mac und dann schmeißt er dir ein Kompilat raus, was zur Laufzeit guckt, ja, was kannst du? OpenGL, 4.1, alles klar, mache ich so oder Metal, check, los. So sollte es im Idealfall laufen. Das heißt, neue Spiele im Idealfall sind gleich Metal-kompatibel. Ältere sollen, so wie jetzt World of Warcraft, nachgepflegt bekommen, Metal-Support. Jetzt komme ich auf den Namen nicht, wie heißt es?
Was denn? Firewatch?
Firewatch, ich wollte Campfire sagen. Firewatch ist auch ein sehr schönes, in Unity geschriebenes Spiel. Sehr empfehlenswert, wer es noch nicht gespielt hat, sollte es sich, finde ich, angucken. Das soll irgendwann kommen mit Metal, aber noch ist es halt nicht gepatcht worden.
Ist das denn ein Spiel, wo sich das tatsächlich lohnen würde? Also ich meine, manchmal muss man sich auch fragen, brauche ich denn überhaupt viel mehr Performance? Oder geht, ich meine, klar, wir haben so Grafikkartenfetischisten, die sagen, Hauptsache alles in der höchsten Auflösung in 4K und hast du nicht gesehen. Es gibt ja durchaus Sachen, wo du sagst...
Ich gehe jetzt mal nicht vom Mac Mini aus, sondern vom iMac. Da hast du bei den älteren Geräten ein Display mit 2560 mal 1440 Pixeln, was ja schon relativ groß ist. Die neueren haben sogar für eine 5K-Auflösung, also doppelt, also vierfach so viele Pixel in jede Richtung halt, die doppelte Auflösung. Da fällt es umso mehr ins Gewicht, wenn die Grafik-Engine nicht hinterherkommt oder eben die,
ja, stimmt,
die
klar.
Performance
das
nicht
ausnutzen kann. Das ist selbstgemachte Schicksal.
Also da musst du noch nicht mal irgendwie die Regler ganz nach rechts ziehen, das ist irgendwie...
Weil die halt in der nativen Auflösung einfach schon nicht ordentlich laufen,
richtig.
Das ist dann immer schon Frust.
Also du profitierst schon sehr schnell davon, dass Metal mehr aus der Hardware rausholt.
Gibt es da Unterschiede, ob die Chips, ob ich jetzt eine interne Grafikeinheit von Intel habe, eine Iris-Grafik oder ein Nvidia-Chip oder ein Arti-Chip in meinem Apple drin, oder unterstützen das alle?
Apple hat eine relativ unklare Aussage dazu gemacht. Da heißt es grob, ab 2012 sollen die Geräte es unterstützen, aber dann ist es wieder so dieses Jahr, dieses Nein.
Also auch die mit internen Grafikchips?
Theoretisch, ich glaube, ab Intel 4000 ist Metal unterstützt. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Nvidia ab der 650M, die in diversen iMacs steckt und auch im MacBook. Ich weiß nicht, ob ich es da so aufgeschlüsselt habe. Es ist halt auch nicht ganz so einfach zu sagen, in welchen Macs. Die neueren auf jeden Fall. Also alles seit 2012, sagen sie. Was wollte ich sagen? Da war noch was in der Frage mit drin. Du hattest gefragt, ob alles
unterstützt. Ob die das unterstützen und ob dann auch die Unterschiede, also 50% Performance-Gewinn bei allen so aussehen oder macht Intel nur, ja, wir unterstützen das und dann, wenn du aber die genauen Funktionen abfragst, dann sagst du, ja, nee, die kann ich nicht, ja, die kann ich auch nicht. Also ist wahrscheinlich auch, gibt es viele optionale Funktionen, die bei Metal sozusagen, es gibt einen Stamm, das ist Must-Have und das andere ist Nice-to-Have.
Also dadurch, dass es auf dem Mac erst ein Jahr existiert, wissen wir noch nicht so richtig, wo es hingeht. Wir sehen, dass es jetzt das erste Mal eine Revision gibt und ich glaube, das heißt Metal 1.2 oder so ähnlich, unterstützt oder hat jetzt eine neue Tessellation-Pipeline bekommen, die das massiv beschleunigen soll. Also es ist irgendwie alles ein bisschen in Bewegung und wahrscheinlich wird es dann irgendwann so sein, da bin ich sehr gespannt, wie es kommt, dass es heißen wird, du brauchst dann halt ein Mac ab so und so. Früher wusstest du wenigstens, okay, OpenGL ab 4.1 wird unterstützt oder DirectX 11, weißt du beim Windows-Rechner, okay, das brauchst du oder DirectX 12 oder du kriegst eine Grafikkarte genannt. Das macht Apple irgendwie eher selten.
Aber bei DirectX ist es auch so, es gibt eben halt Grafikkarten, die sind DirectX 11 oder 12 kompatibel, können dann aber trotzdem nicht alle Funktionen nutzen, die dann ein ganz teures Geschoss für 1000 Euro irgendwie kann. Ne? Also da gibt es ja auch Unterschiede.
Ja, also auch die Performance, da merkt man es auch, dass die Intel-Grafik nicht so dazu gewinnen kann, weil die halt schon am Limit läuft. Das war das, was ich anfangs sagte. Wenn die CPU limitiert, dann kannst du mehr Performance rausholen. Wenn die integrierte Grafik ohnehin schon zu Nadelöhr ist, dann ist egal, wie schnell der Prozessor läuft.
Okay. Wird sie ja auch nicht mehr 50% schneller wahrscheinlich.
Genau.
Das wäre natürlich ein Kracher.
Ja.
Das wäre was.
Ja gut, ja, stimmt, das würden uns alle wünschen.
Das fände ich super.
Oh,
so eine Art Soft-Graphics-Card, so wie Soft-RAM damals oder so.
Also ich meine, es gibt halt, ein bisschen verbessern sie ja wirklich auch die Geschwindigkeit, aber das ist halt dann bei den integrierten Grafikchips leider immer so ein bisschen, ja, ist ganz nett, das funktioniert damit, aber es ist einfach immer so ein Nadelöhr, was du nicht einfach beheben kannst durch so ein super, auch durch egal welche Schnittstelle leider.
Also zwei Punkte wollte ich noch anbringen, bevor ich es nämlich vergesse. Die Treiber-Situation war bis jetzt, wie gesagt, bei OpenGL eine katastrophale, dass Apple einfach sehr, sehr wenig Liebe denen hat angedeihen lassen. Ein Entwickler, mit dem ich mich ausgetauscht habe, der mir das ein bisschen erklärt hat, sagte, die Metal-Treiber sind, die machen nur noch ungefähr 20% der Größe von einem OpenGL-Treiber aus, können also per se, weil sie kleiner sind, schneller laufen und haben weniger Aufgaben. Das erklärte mir dann wieder Kai Wasserbech, unser Entwickler hier, der ein großer OpenGL-Fan ist. Die Verantwortung liegt jetzt beim Entwickler. Quasi lagert der seinen Treiber größtenteils ins Spiel aus und du hast nur noch irgendwie Metal als Schicht zwischen der Hardware und dem Spiel. Mhm. Aber das Spiel muss ziemlich genau schon das richtig machen und das alles ausnutzen. Und da muss man sich natürlich erstmal reinfuchsen.
Also wird das aufwendiger? Also es wird aufwendiger für den Entwickler? Und sag mal, die Chancen, was falsch zu machen oder was, sag mal, dass es nicht richtig optimal läuft, ist höher als vorher oder ist es.
Also Kai erklärt es mir so, OpenGL hat ja diese State Validation. Die guckt ja erstmal, ist das, was du mir gerade aufträgst, überhaupt machbar oder fahre ich jetzt gegen die Wand und warnt dich dann noch beim Entwickeln im Idealfall. Das macht Metal nicht. Also du hast tatsächlich das höhere Potenzial, dass es mal krachen geht.
Okay.
Ja, aber du sollst natürlich, als Entwickler sollst du natürlich auch verantwortlich handeln und gucken und auch debuggen und gucken, läuft das Ding überhaupt so.
Höheres Potenzial für Krach. Ja, das finde ich total gut.
Aber ich sehe gerade so Unity und sowas. Ich meine, es gibt so viele Spiele inzwischen, auf die Unity-Engine setzen und sagen wir mal, da jetzt nicht so die Hardcore-Entwickler dahinter stehen, sondern das funktioniert und man macht das so, aber dieses ganz krasse in Tiefe ins System reinsteigen, weiß nicht, ob das immer noch so verbreitet ist. Also, ich meine, John Carmack zum Beispiel wird das natürlich anders. Der wird natürlich was anderes machen als jetzt jemand, der, sagen wir mal, Firewatch, ne? Die Entwicklung bei Firewatch, keine Ahnung, wer dahinter steht. Oder ob die einfach die Engine benutzen und einfach sagen, okay, es funktioniert und es ist gut.
Ja, die machen das größtenteils, denke ich, so.
Und wobei es gibt dann immer noch die Möglichkeit bei Unity, dass man die Lizenz sich besorgt, dass man Zugriff auf die Sourcen hat und dann die Unity Engine weiter ausbaut und modifiziert. Also das machen auch einige großen Studios. Ich weiß jetzt nicht, ob, ich glaube, Santo Campo hat das irgendwie gemacht, ob die auch diese Sourcen-Lizenz haben. Ja. Die ist deutlich teurer. Es gibt ja eine kleine Lizenz von Unity, die ist kostenlos. Und wenn man dann mehr Grafikeffekte haben will, dann muss man, ich glaube, inzwischen kann man es nur noch mieten für irgendwie
ist ja der Trend, ne?
100 Euro im Monat und oder ich weiß den Preis jetzt nicht, aber es ist dann teurer für kleine Studios dann leitbar. Und wenn man dann ein großes Studio hat, werden ja auch Großproduktionen in Unity gemacht, die haben dann tatsächlich Einblick in die Sourcen von Unity und können die nach eigenem Gusto auch anpassen.
Okay, also bei größeren Spielen wird es wahrscheinlich dann immer noch so sein und bei denen, die so die Indie-Spiele wird es vielleicht gar nicht, also da hofft man, dass es einfach zum funktioniert und dass es einfach die Engine schon regelt.
Ja, viele der Indie-Spiele, die setzen ja auch mehr auf den Spielwitz und die Mechanik und weniger darauf, dass sie jetzt komplett irgendwie die Bombast-Grafiken hinsetzen. Das ist ja typischerweise eigentlich für diese Großproduktionen. Insofern ist das wahrscheinlich gar kein großes Problem an der Stelle.
Ben Burbank von Camposanto hat, den habe ich mal gefragt, ob sich das lohnt für ihn als Entwickler. Und er sagte, du hast halt schon den Vorteil, du sprichst gleich eine viel größere Zielgruppe an, weil Metal, wie gesagt, auf allen iDevices läuft. Das heißt, theoretisch kannst du es, wenn du es entsprechend skaliert anlegst, von vornherein für alles vom, vom iPhone bis hin zum großen Mac. Dass das eine und das andere ist, wer jetzt einsteigt und als Entwickler quasi loslegt, für den ist es nicht schwerer, Metal zu lernen als OpenGL. Ja, er muss halt an anderer Stelle aufpassen.
Ja. Mhm.
Aber wer sich jetzt reinfuchst, die Dokumentation ist gut, es gibt da Lehrvideos und das geht wohl ganz gut. Man schreibt schnelleren Code, als es bei OpenGL möglich wäre.
Mhm. Ja. Läuft das dann auch mit, wie hieß die, Swift, die Sprache von Apple?
Die haben ja per se so nichts miteinander zu tun.
Okay. Gut, dann war's. Aber als Entwickler werden die vom Studio natürlich auch überlegen, machen sie das nächste Spiel vielleicht auf einer mobilen Plattform und dann muss man ja irgendwann mal anfangen, sich mit dem Ganzen zu beschäftigen. Ja. Und die Frage wäre für mich jetzt, wenn Metal auf Apple kommt, wird es dann auch irgendwann dann VR für macOS dann geben, weil da hat ja Oculus gesagt, also die Performance ist so scheiße, das machen wir einfach
nicht. Ja, das sind zwei Probleme. Und das eine war bis jetzt OpenGL, in der Tat habe ich ja schon jetzt, muss ich nicht nochmal wieder callen.
Aber die Gesamtperformance ist auch noch ein Problem.
Das andere, die Hardware, die drinsteckt, ist jetzt auch nicht auf dem allerneuesten Stand. Das ist leider, da kann man nur hoffen, dass Apple jetzt langsam mal irgendwie ansieht und ein bisschen mehr, also bei den Prozessoren ist das nächste Problem, aber die Grafikeinheiten sind einfach verglichen mit den Windows-Kisten im gleichen Preissegment völlig unterdimensioniert.
Aber Metal wäre eben halt schon mal eine Grundlage, um VR zu machen, ähnlich wie Vulkan jetzt für das neue Nougat.
Ja.
So, ja. Und abschließend, der Punkt ist mir noch sehr wichtig, es ist nicht nur eine Spieleschnittstelle, das ist System, also tief im System integriert und kann auch andere Sachen beschleunigen. Also es ist für Videoschnitt sollen bestimmte Sachen über die GPU, so wie bei OpenCL halt gerechnet werden, immens beschleunigen. Zoom, Funktionen, die vorher angeblich nicht möglich waren, kann man nicht so nachprüfen, aber auf der WWDC letztes Jahr war Adobe mit auf der Bühne und hat Illustrator, glaube ich, gezeigt und dann haben sie so einen stufenlosen, total smoothen Zoom gezeigt in ein riesiges Projekt rein und dann konntest du plötzlich so einen kleinen Schalter sehen an der Wand, die vorher überhaupt nicht so sichtbar war und das war schon beeindruckend und vorher war das super ruckelig und es wurde nachgeladen und dauerte natürlich und sowas soll Metal halt auch beschleunigen. Mhm. Also Photoshop-Filter, was jetzt überhaupt und solche Dinge halt, das soll auch Metal machen können.
Ist ja in dem Bereich, also ich meine, Mac ist jetzt nicht die große Spieleplattform, noch, zumindest noch nicht, aber da sowas ist natürlich dann auch auf jeden Fall sehr interessant. Bin ich mir echt mal gespannt. Also ich habe jetzt auch ein relativ aktuelles MacBook und hoffe mal, vielleicht bin ich selber
schon. Ja, vielleicht erkennen wir irgendwann einen Unterschied. Also, dass du noch Spiele auf dem MacBook spielen
kannst. Ich denke so, vielleicht bin ich selber
ja. Ach, da kannst du eher hier dann welche mit Vulkan spielen.
Oder so. Gut. Mega, Hauptsache spielen.
Hauptsache spielen. Ja. So, das ist aber, war ein schöner Abschluss. Ich würde jetzt von da nämlich überleiten, wie war das? Metal ist sowohl für Mobilgeräte als auch für den Rechner.
Ist von
Sprechen wir doch mal von den Mobilgeräten und von Apple. Und wir haben das letzte Woche schon andiskutiert, das Thema. Da war das alles noch ganz, ganz brandheiß, diese Diskussion. Wie ist das jetzt eigentlich? Was für Signale kommen aus diesem Kopfhöreradapter? Ich hoffe, die Leute sind jetzt nicht genervt, wenn wir schon wieder darüber sprechen. Aber ich hoffe, das ist jetzt abschließend. Hartmut, du hast dich quasi mehrmals in der letzten Woche mit diesem ganzen Thema ziemlich intensiv auseinandergesetzt.
Genau, wir haben ja am letzten Freitag, als das iPhone 7 dann auskam, haben wir auch diesen kleinen Adapter hier irgendwie bekommen. Also ich roll die Geschichte nochmal für die, die letzte Woche irgendwie in Urlaub waren, nichts mitbekommen haben, nochmal auf. Das hier ist das iPhone 7 in groß und das ist das iPhone 6 in klein. Und wichtig ist der Unterschied, wenn man jetzt mal unten drauf guckt, beim iPhone 7.
Zeig ich das mal in die Kamera.
In die Kamera?
Ist das unten? Guckst das unten? Ja, musst du da gucken, mal über dir ist die Kamera.
Ja. So. Also, das hier ist das iPhone 7 in groß. Gibt es auch in klein. Das hier ist das iPhone 6. iPhone 6 hat da eine kleine Buchse, da kann man einen Klinkenstecker reinstecken. Wenn man das beim iPhone 7 probiert, dann geht das Gehäuse kaputt. Also,
oder man bohrt sich ein Loch. Das gibt ein sehr schönes
mit,
Internet.
Mit einem Dremel,
genau. Man bohrt sich da einfach ein zusätzliches Loch rein und es
geht also, hier kann man keine Kopfhörer mehr direkt reinstecken. Was macht man? Es gibt ja den Lightning-Anschluss und dafür gibt es... Sieht man das? Dieses kleine Käbelchen hier. Ja, und das kann man dann hier reinstecken. Und dann hat man hier den Klinkenanschluss. Es gab große Diskussionen darum. Also hier sitzt eigentlich, ist ein Audio-Interface drin. Kostet 9 Euro, man kann es auch einzeln kaufen. Und es funktioniert auch an den alten Telefonen. Man kann jetzt nur nicht sagen, ich stecke den da rein und dann habe ich eben halt zwei Kopfhöreranschlüsse und kann irgendwie in Tandem hören. Das funktioniert nicht. Also wenn ich das hier reinstecke, dann geht der aus. Und die Reaktion, Diskussion im Forum um diesen kleinen Steckeradapter war also um ein Vielfaches größer als um sämtliche Audio-Interfaces, die wir, ich glaube, in den letzten 10 Jahren irgendwie besprochen haben. Auf einmal ging es wieder darum, genau herauszufinden, was macht dieses kleine Käbelchen-Adapter denn, was macht der Adapter denn überhaupt? Und klingt der jetzt besser oder schlechter als diese interne Buchse von dem Telefon? Weil iPhones haben schon aus der Historie heraus immer ein ziemlich gutes Audiosignal gehabt, was am Kopfhörer anlag. Das hatte linearen Frequenzgang, keine Verzerrung. Also auch Musiker finden das relativ gut. Und wenn man das an eine Stereoanlage anschließt, also man muss schon sehr viel mehr Geld, wie zum Beispiel hier in so einen Lynx Hilo investieren.
Ein bisschen, ja.
Kannst du ein paar um das irgendwie besser haben zu wollen. Und insofern war das eigentlich schon eine ganz coole Sache mit der Buchse. Und jetzt ist die Frage, so ein 9-Euro-Adapter, bringt es dir überhaupt?
Wobei man sagen muss, zur Ehrenrettung dieses sauteuren Klotzes, den du da hingestellt hast, das iPhone gibt eigentlich nur mit 16-Bit 48 Kilohertz nochmal was raus.
Nee, das iPhone kann auch 24
okay.
Bit, 48 ja. Kilohertz, nur die 96 okay. Kilohertz können wir
okay.
nicht.
Okay, aber du kannst das halt über die analoge Schnittstelle, klar.
Und wichtig ist ja immer jetzt auch bei der Diskussion, 24 oder 16-Bit, gibt es ja immer die Dynamik. Ne? 16-Bit geht bis ungefähr 96 Dezibel runter und 24-Bit theoretisch bis 144 Dezibel. Aber
wenn du nicht irgendwie Noise shapes oder schummelst, dann kommst du ja teilweise noch weiter. Aber
dann könnte man vielleicht sogar noch weiterkommen. Aber ja. Bei der analogen Hardware, wenn ich die Signale von Bits in analoge, also elektrische Signale gewandelt habe, muss ich das Ganze ja noch ein bisschen verstärken, damit am Kopfhörer was zu hören ist. Mhm. Und diese analogen Bauteile, die machen einfach heutzutage, selbst hier, wenn man 3000 Euro ausgibt, dann ist eben halt bei 120, 121 dB ist da Schluss bei der Dynamik. Mehr, selbst wenn man ganz viel Geld draufschmeißt, mehr kommt da eben halt nicht raus. So, und hier war die Dynamik eben halt auch ziemlich gut, also besser als das, was man sonst sagt, was eine CD irgendwie leisten kann.
Hier ist jetzt das iPhone 6S
ist der analoge
genau.
Anschluss des iPhone 6S, genau, wir haben ja auch eine Zuhörer. Und am iPhone 7, wenn man diesen Adapter eben halt nimmt, wir haben das durchgemessen, dann ist die Signalqualität eben halt ein kleines bisschen schlechter.
Was so. Jetzt aber nicht bedeutet, bevor jetzt wieder der Aufschrei kommt, ich sehe ihn schon, ich höre ihn schon fast, so nicht sehen, dass das für den normalen Audiobetrieb irgendwie ein Problem wäre. Normalerweise würdest du davon nichts mitkriegen.
Normalerweise hörst du ja komprimierte, also datenkomprimierte Musik als MP3, AAC, da werden schon mal jede Menge Audioinformationen weggeworfen und dann die Ohrhörer, die Apple mitliefert und was da angeschlossen wird, also das ist eigentlich der klangliche Flaschenhals. Ich brauche eigentlich schon einen sehr, sehr guten Kopfhörer, um da überhaupt Unterschiede zwischen einer 16-Bit-Datei und einer 24-Bit-Datei irgendwie ausmachen zu können. Und da muss ich auch noch ein bisschen geschultes Gehör haben, damit ich weiß, auf welche Details muss ich denn achten. Im normalen Betrieb
merkst du das
nicht? Nein, merkt man das überhaupt gar nicht. Also,
schon nicht, wenn man Rockmusik hört, ist sowieso Wurst.
Im Radio gefragt, ob das dann dumpfer klingt oder so weiter. Oder das kann man albern.
Metal. Muss man hören.
Es geht hier um Details. So, und dann war die große Frage, weil ein Kollege hatte mal beim Apple Support angefragt und gefragt, ist denn hier ein Digital-Analog-Wandler drin in diesem kleinen Käbelchen für 9 Euro? Und da meinte der Support-Mitarbeiter, nein, das wird einfach nur das Signal aus dem Gehäuse an die Buchse reingeladen, sei also ein passiver Adapter. Nach unseren Messergebnissen habe ich das erstmal so nicht geglaubt, aber da dieser Adapter andere Messergebnisse lieferte, ob ich ihn jetzt in iPhone oder in iPad reingesteckt habe, dachte ich, vielleicht ja doch analoges Signal. Und
genau, das hätte also sein können, dass quasi das iPad, also na klar, da ist ein Chip drin, ist klar, weil du auch bei Lightning, so wie HDMI und so, brauchst du halt ja sozusagen wenigstens die Gegenstelle, die irgendwas tut.
Es muss im iPhone weiterhin eine Digital-Analog-Wandlung stattfinden, weil da ganz einfach sind Lautsprecher drin und sonst würde man aus den Lautsprechern nichts hören. Also so ein Chip muss drin sein. So, jetzt ist nur die Frage, die Lightning-Schnittstelle, das sind 8 Kontakte. Die sind, ich sag mal, so ungefähr definiert, was über diese 8 Kontakte rausgegeben wird. Es gibt einmal Spezifikationen, die werden an andere Hersteller von Apple rausgegeben. Die sind in diesem Made for iPhone MFI-Programm drin. Und dann gibt es, ich glaube, 4 verschiedene Lightning-Chips, die man da einbauen kann. Und je nachdem, was für ein Chip ich nehme, ist die Belegung eben halt und was darüber für Signale gehen, etwas anders. Es wurde aber gemunkelt, dass Apple sich herausnimmt, mit den eigenen, also noch weitere eigene Chips zu haben und dann auch irgendwas daraus leiten zu können. Mhm. Jetzt war die große Frage, wenn ich diesen Adapter hier reinstecke in das iPhone 7,
geht das Analogsignal einfach durch?
Ja. Kommt da ein analoges Signal aus dem Telefon raus, was dann hier an die Buchse weitergegeben wird, oder sitzt eben halt in diesem Kabel irgendwo ein Digital-Analog-Wandler drin.
Ja, so, und diese Antwort haben wir uns in Iterationen genähert.
Sozusagen. Genau, als erstes haben wir einen Dremel genommen und haben mal die Stecker hier ein bisschen aufgebohrt. Und siehe da, sieht man das jetzt in der Kamera?
Ja, jetzt muss ein bisschen höher halten noch, dann sieht man es.
So,
jetzt sieht man so ein
das eine ist Kabel. Die Buchse. Da sind quasi nur die Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon drin. Da ist also kein Bauteil mehr. So, und dann hat man hier den Stecker. Da hat man einen Chip drauf. Das haben wir uns mit dem Mikroskop angeguckt. Dann sieht man da eine Zahlenkombination, die einem überhaupt gar nichts sagt.
Das war ja das, was ich befürchtet habe. Selbst wenn wir ihn aufknacken, dass man nicht direkt weiß, ist es ein DA-Wandler oder nicht.
Das hatten ziemlich parallel dann auch irgendwelche Vietnamesen dann auch irgendwie in einem schönen Video gezeigt. Wir haben leider nicht so ein schönes Video davon gedreht. Hätten wir wahrscheinlich sehr viele Klicks gekriegt. Haben wir nicht gemacht. So, aber was die falsch geschlossen haben, ist, dass dieser Chip schon der Beweis dafür ist. Ja klar, ist ein Chip, ist Digital-Analog-Wandlung. Nee, ist kein Beweis dafür, weil man weiß ja gar nicht, was dieser Chip macht. Der könnte ja auch einfach nur ein analoges Signal verstärken. Es könnte einfach ein Signalverstärker gewesen sein. Kommt man also nicht weiter. Und da der Stecker ja direkt in der Buchse drin steckt, müsste man jetzt quasi also, es bringt nichts, dieses Kabel von dem Adapter
aufzuschneiden,
abzuhören, sondern man müsste quasi zwischen Stecker und zwischen Buchse gucken. Genau. Was ist da für ein Signal? So, das haben wir gemacht. Da gibt es sogenannte Verlängerungskabel. Lightning-Verlängerungskabel. Gibt es nicht offiziell von Apple, sondern kann man sich bei Amazon irgendwie bestellen. Und die machen eigentlich nichts anderes, als das elektrische Signal, was hier aus der Buchse rauskommt, dann sozusagen weiterzugeben. Und ich kann hier den Adapter dann anschließen, hier einen Kopfhörer reinstecken. Und dann kann ich genauso Musik hören. Das heißt, das Kabel funktioniert. Und wenn ein analoges Signal aus dem Telefon rauskommt, muss das in diesem Kabel drin sein. Wir haben das Kabel aufgeschnitten. Sehen wir das mal?
Oh ja.
So, wir haben das Kabel aufgeschnitten. Es sind 8 Leitungen da. Und jetzt muss man einfach mit dem Oszilloskopen gucken, immer 2 Kabel dran klemmen und dann gucken, ist da irgendwo ein analoges Signal drauf. Wir haben alle Möglichkeiten ausprobiert. Wir haben kein verwertbares Signal gefunden. Was wir gefunden haben, ist, wenn man das iPhone richtig laut aufdreht und dann irgendwie einen Kopfhörer dran anschließt, der auch eine niedrige Impedanz hat, dann hört man so ein sehr verzerrtes Signal mit einer ganz, ganz kleinen Amplitude von dem Musiksignal. Da dachten wir erst, da ist ja das Musiksignal. Aber das war einfach nur eine Rückkopplung, die nämlich passiert, wenn man hier an dem Adapter Kopfhörer reinsteckt, dann ist ja hier ein analoges Signal drauf und es ist ja eine elektrische Verbindung hier vorhanden und einfach durch Übersprechung taucht das dann auch wieder in diesem Signal, in diesem Kabel dann eben
auf. Das heißt, wenn ihr den Kopfhörer abgezogen habt, dann war dieses verzerrte Signal weg?
Es war sogar schon dann weg, wenn wir hier keinen Kopfhörer dran gesteckt haben, sondern einen Line-Anschluss, der hochohmig ist, mit 200 Kiloohm, dann überspricht da auch nichts mehr. Und das ist einfach das sichere Zeichen dafür, dass hier in diesen 8 Käbelchen ist kein analoges Signal
drin. Das heißt, es ist nicht nur ein Verstärker, sondern es müsste jetzt
Es ist ein Digital-Analog-Wandler.
Der letzten Hochrechnung ein Digital-Analog-Wandler sein.
Ja, das kann man jetzt mit Sicherheit sagen. Und
amtliche Endergebnis.
Und,
genau, so heißt es.
Was der jetzt klanglich macht, er arbeitet eben halt bei niedrigen Lautstärken, arbeitet dieser Digital-Analog-Wandler nicht ganz so sauber wie der bisher im iPhone 6 drin war. Hier ist es. Das hört man aber nur, wenn man die Ohren anspitzt, sehr gute Kopfhörer hat und so weiter. Oder eben halt am Line-Ausgang kann man das Ganze ja auch an der Stereoanlage betreiben. Dann hört man das etwa. Aber das Ding kostet ja irgendwie 9 Euro. Und was Apple, glaube ich, gemacht hat. Momentan gibt es ja so ein bisschen Revival von High-End-Audio mobil. Also Sony hat jetzt wieder so MP3-Player rausgebracht, die, ich glaube,
3.000 Euro
kosten.
Muss
und
man
dann
nicht kaufen.
Kann man Kopfhörer da noch anschließen, die ja auch über 1.000 Euro irgendwie kosten. Haben wir durchgemessen. Die haben auch super Audiosignal. Die sind dann besser als die aus so einem iPhone irgendwie rauskommen. Es ist ein Markt da. Es gibt Leute, die sagen sich einfach, ich möchte die beste Musik hören und Geld ist mir scheißegal. So, macht das einfach mal.
Das heißt, sie könnten ein hochwertigeres Kabel einfach verkaufen.
Und jetzt, wo die interne Buchse nur noch die neue Buchse vom iPhone 7 nur noch CD-Qualität hat, vorher war sie ja ein bisschen besser als CD-Qualität, der ist da wieder ein wieder größer Markt da, weil da gibt es vielleicht einige Leute mehr, die sagen, ich möchte es ein bisschen besser hören und dann werden, glaube ich, jetzt von anderen Herstellern weitere Adapter dann kommen, die dann vielleicht ein bisschen besseren Digital-Analog-Wandler dann hier drin haben. Die kosten dann nicht 9 Euro, sondern vielleicht 29 Euro, 49 Euro. Ja, also Apple hat dadurch auch ein bisschen so den Markt, wie würde man sagen, stimuliert.
Das erste Ding, mit dem du parallel hören
und
laden kannst. Das ist das nächste Problem. Das ist ja wie beim MacBook, wo es nur eine Buchse
gibt. Aber iPhone ist jetzt ja auch relativ schnell aufgeladen. Ne? Also wenn du das eine Stunde dranhängst ans Kabel, dann hörst du eben halt eine Stunde mal keine Musik. Also,
du kannst ja währenddessen auch per Bluetooth hören. Also ist ja nicht so, dass du gar nicht hören könntest.
Also das halte ich jetzt für ein theoretisches Problem.
Bluetooth ist jetzt wieder das nächste Qualitätsding. Ne?
Genau. Ja, natürlich. Bluetooth machen wir jetzt, wollen wir jetzt nicht drüber
sprechen. Ein kleinen Punkt will ich noch erzählen für Leute, die hier noch ein bisschen mehr dran anschließen wollen, weil es ist ja ein sogenannter, wenn wir jetzt hier mal wieder die Detailkamera haben.
Haben wir die?
Da ist so. Also hier drin ist ja kein normaler Klinkenstecker, wie wir ihn für Kopfhörer haben. Der hat nämlich nur, wie wir hier sehen, Stereo-Kopfhörer, drei Elemente.
Genau.
So, und Headsets, die haben vier Kontakte, weil Headsets haben nämlich noch ein Mono-Mikrofon.
Genau.
Da gibt es zwei unterschiedliche Belegungen. Die richtige heißt eigentlich CTIA. Frag mich jetzt nicht, wofür die Abkürzung steht, aber wenn man guckt, man will irgendwie getrennte Signale für Kopfhörer und für Mikrofon, für die normalen dreipoligen Klinkenstecker haben, dann gibt es solche Adapter, wie ich ihn hier habe, die ja eigentlich nach CTIA-Norm das rausgeben sollen. Wenn man das nur an ein iPhone anschließt, also egal ob in die analoge Buchse oder an diesen Adapter hier, dann passt das zwar und man kriegt das Signal für den Kopfhörer raus. Mikrofonsignal kriegt man leider nicht raus. Das funktioniert nur mit den Original-Apple-Headsets und deswegen konnten wir den Mikrofoneingang auch nicht durchmessen.
Ah, okay.
Also wir haben keinen passenden Adapter gefunden und an einem Headset können wir es eben halt auch nicht messen. Wir haben es gehört, es klingt okay, es ist ja auch nur zum Telefonieren gedacht, dafür tut's. Und da haben wir uns die Messung dann eben halt dann mal gespart.
Das heißt, das war jetzt vermutlich das vorläufig letzte Kapitel in Sachen iPhone-Kopfhörer-Adapter.
Nein, da kann man natürlich noch weitergehen, weil es gibt ja diese ganzen, diese ganzen Bluetooth-Kopfhörer, die werden jetzt ja auch in der Nachfrage steigen oder andere Adapter. Und wir werden wahrscheinlich dann künftig auch uns ein paar Bluetooth-Hörer anhören, ob die denn mit Kabelkopfhörern irgendwie mithalten können. Da gibt es bei uns in der Redaktion ja auch unterschiedliche Auffassungen. Ich habe mich da mit Gerald ja auch gestritten. Der ist ein ganz großer Fan von diesen Funkkopfhörern, die dann auch Noise-Canceling irgendwie mit drin haben. Ich finde die ganz, ganz, ganz furchtbar. So, da werden wir jetzt in Zukunft dann noch weiter gucken, ob jetzt die Hersteller, Biodynamic hat ja zum Beispiel auch welche angekündigt, die sonst eigentlich keinen Schrott so auf den Markt bringen. Da bin ich sehr gespannt, ob das besser wird oder ob man immer noch sagen kann, nee, also das Beste ist eigentlich ein passiver Kopfhörer, der passiv angeschlossen wird über einen Kabel, weil funktioniert auch noch in 20 Jahren.
Da habe ich noch eine Frage, weil ich meine, wir haben ja auch gesagt, Apple hat ja auch gesagt, okay, du kannst doch jetzt Kopfhörer mit Lightning. Also das ist ja eigentlich so das, was sie wollen.
Ich auch fragen.
Und siehst du das wahrscheinlich, dass jetzt sehr viele Kopfhörer mit Lightning ankommen oder dass eher diese Adapter sich durchsetzen?
Also bei den Herstellern geht es eher ja dazu, dass sie dann Bluetooth nehmen, weil Bluetooth kannst du auch bei Android-Smartphones einsetzen und Lightning-Kopfhörer, die dann tatsächlich nur einen Lightning-Anschluss haben, die könntest du ja nur an einem iPhone oder einem iPad einsetzen. Gibt es ein paar, die werden auch im Apple Store dann verkauft, aber so ein Kopfhörer kann ich ja nie an eine Stereoanlage anschließen, nie an ein anderes Handy. Ist ja blöd. Deswegen wäre eigentlich, wenn ich ein Hersteller wäre, würde ich einen Kopfhörer machen, der einfach wie hier den Adapter hat. Ich habe also den normalen Klinkenstecker und dann eine kleine Buchse, die dann auf Lightning geht. Weil auch bei den Klinkensteckern gibt es dann so Schraubadapter, die dann auf 6,3 mm dann gehen. Das ist eigentlich das, was man machen sollte. Und es muss in diesen Lightning-Kopfhörern muss auch eine Digital-Analog-Wandlung dann stattfinden. Das macht den Kopfhörer dann auch wieder teurer oder man nimmt eben halt einen schlechten Chip. Also, aber es hört sich nicht besser an. Ja, also nur weil es digital ist, klingt es dann ja nicht besser. Das ist ja immer ein Irrglaube.
Ja, super. Also da ist dann doch noch mit irgendwas zu rechnen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Das heißt, wir haben gesprochen über den Kopfhöreradapter. Wir haben Metal besprochen. Ich möchte irgendwann mal eine richtige Metal-Sendung machen. Ich glaube, es gibt ganz viele echte Metal-Fans, unabhängig von Schnittstellen.
Ich bin auch ein echter Metal-Fan.
Aber du siehst, ich glaube, wir haben auch in der Redaktion ein paar. Könnten wir mal Musikkritik machen?
Fänd ja, auf jeden Fall. Finde ich gut.
Und über Lecker Nougat haben wir gesprochen. Und Allo, ne?
Allo.
Allo. Allo, der Messenger. Ja. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr bestimmte Themenwünsche habt, schreibt uns an ctuplink@ct.de, ist richtig, oder, Johannes? Nur uplink@ct.de. Siehst du, ich habe es schon wieder nicht im Kopf, da steht es übrigens gerade.
Ja.
Oder geht auf die Facebook-Page und da könnt ihr auch kommentieren. Ansonsten, ja, würden wir sagen, bis nächste Woche und danke.
Okay.
Tschüss. Zuhören und gucken. Tschüss. Uplink. Hören.